Das war jetzt übrigens ein so richtig schöner, noch so Anspannungsausatmungsseufzer von dir, so dieser. Du bist halt immer sehr aufgeregt vor verstaubten Altbacken.
Ja, es ist das Lampenfieber. Die
Das
Angst
geht
vorm
auch.
Rot, wie wir im Synchron sagen.
Ja, das geht auch nach 102 Malen nicht weg.
Herzlich willkommen bei Verstaubt und Altbacken, dem Podcast über Familie Dr. Kleist. Auch heute sitzen wir wieder auf Stühlen und nicht zwischen den Stühlen, aber die Folge, über die wir sprechen, heißt Zwischen den Stühlen. Und ich heiße Martin und bei mir ist der geschätzte Freund Konstantin. Hallo!
Hallo, guten Abend und guten Morgen und guten Tag.
Ja, gibt's irgendwas Neues? Also ich glaube, wir haben gar nicht viel zu besprechen vor dieser Folge.
Doch, und zwar ist mir nochmal eine, ich mache mir auch mal Notizen und eine ist so weggerutscht bei mir in Folge 99. Also wir hatten ja Folge 100, hatten wir diese Geschichte mit Claras, mit dem Unfall. Und davor gab es ja die Folge 99, da gab es ja so einen Streit zwischen Tanja und Christian. Und dazu wollte ich dich dann noch was fragen, weil es ist dann hat ja Christian so zur Versöhnung, hat er ja so ein Essen zubereitet für Tanja und meinte, ich habe die Kinder ins Kino geschickt und dann kamen ja plötzlich alle zurück. Clara kam plötzlich überraschend nach Hause und dann kamen Lotte und Paul und meinten, der Kinofilm hatte nicht gefallen und sie sind rausgegangen. Und dazu habe ich meine Frage an dich. Darf man einen Kinofilm früher verlassen? Ich frage es jetzt mal mit Absicht zu übertrieben, weil natürlich darf man einen Kinofilm früher verlassen, also es ist gar nicht das Thema. Aber zum Beispiel, du bist ja auch großer Fußballfan und ich finde zum Beispiel, ein Fußballspiel darf man nicht vor dem Ende verlassen. Und ich habe eine große Verachtung gegenüber Leuten, die entweder sagen, ah, ist ja schon entschieden oder wir sind heute schlecht oder das gefällt mir einfach irgendwie nicht. Also das Erlebnis brauche ich jetzt nicht oder halt der klassische Fall ist ja immer, ich will jetzt dem Rückstau entgehen und sowas. Und ich finde, das ist halt wirklich so ein Unding und ich freue mich irgendwie so ein bisschen bis heute über Leute, die die Strafe bekommen haben, die irgendein entscheidendes Tor am Ende nicht mitbekommen haben, weil sie halt dachten, ah, ich spare mir irgendwie den schlecht gelaunten Rückweg mit dieser Niederlage noch im Schlepptau und dann wurde es aber irgendwie dann doch noch ein Sieg in der Nachspielzeit oder so. Wie ist es beim Film? Findest du, man darf rausgehen? Ich bleibe eigentlich, wenn es geht, immer bis zum Ende. Und eigentlich geht es immer.
Es kommt darauf an, warum, ne? Wenn man den Film schlecht findet und deswegen geht, ist es ja als Statement okay, finde ich. Also wenn der Film wirklich sehr schlecht ist. Ich habe es, glaube ich, auch noch nicht gemacht. Also ich habe, glaube ich, bisher immer durchgehalten, vor allem mit dem Argument, wenn ich sagen will, der Film ist schlecht, dann will ich auch mit allen Argumenten argumentieren können. Also zu sagen, der Film ist schlecht, aber ich habe nur ein Drittel gesehen, weiß ich nicht. Ist ja irgendwie auch komisch. Also von daher würde ich auch immer eher bleiben und dann am Ende sagen, boah, das war richtig, richtig kacke. Aber ich kann wenigstens dann auch mit allen Argumenten argumentieren oder kann vielleicht sagen, das Ende war noch mal ganz nett, aber bis dahin waren zwei Drittel völliger Müll. Ich würde, glaube ich, auch immer eher bleiben. Wie stehst du denn so im Abspann gehen?
Oh, das offen gestanden habe ich mich das noch nie gefragt. Also ich bleibe immer gerne noch ein Stück, aber gibt jetzt auch welche, wo, also es gibt ja, ist ja immer die Frage, wann im Abspann. Also irgendwie sozusagen, wenn man jetzt sofort rausrennt mit dem ersten Namen, habe ich jetzt, glaube ich, auch eigentlich selten gemacht oder nie. Also da sehe ich jetzt so keine Verwerflichkeit, weil das ist ja. Oh, jetzt ist natürlich dünnes Eis, weil du ja einer von den Namen bist, die relativ weit unten noch so.
Weil ich ganz am Ende des Abspanns
Genau,
komme,
genau.
ja. Nee, ach, deswegen frage ich nicht, aber rein philosophisch gesprochen, ich finde es immer schön, wenn das Leben dir eine Möglichkeit gibt, über das Gesehene kurz nachzudenken, indem du einfach in einem dunklen Raum sitzt und Musik hörst. Und das alles mal kurz zu verarbeiten. Ich kann das nicht sofort, wenn der Abspann kommt, aufspringen und sagen, okay, wo, Parkplatz, wir müssen noch den Zettel ausfüllen hier oder wir müssen noch das Parkticket lösen, du bringst noch die Pfandbecher weg und ich muss nochmal aufs Klo, sondern ich würde dann schon kurz nochmal sacken lassen, was haben wir da gerade gesehen? Kommt jetzt vielleicht auch ein bisschen auf den Film an, aber stell dir vor, irgendwie Schindlers Liste oder irgendein oder hier 12 Years a Slave läuft und dann bist du da so voll ergriffen und dann kommt da so Directed by und du, tschüss! Alles klar! So. Also ich bleib gerne bis zum Ende sitzen, um einfach mir die Chance nicht zu nehmen, das mal kurz sacken zu lassen und dann eben wirklich nochmal durchzuatmen und eben mit den Momenten, wenn dann der Vorhang wirklich zugeht und die letzten Namen verblichen sind, dann eben zu sagen, jetzt stehen wir auf und sagen, huch, das war aber schön oder das war aber schlecht. Klar.
Ja, ich finde es ja manchmal faszinierend bei einem Abspann, wenn, gut, das ist wahrscheinlich auch gar nicht so eine Leistung, ne, dass sozusagen der Abspann, wenn er genau passt, natürlich zu der Musik, die im Film lief, aber wahrscheinlich bestimmt man je nachdem, wie schnell man den Abspann laufen lässt, ne, dann macht man den einen kleinen Tick schneller oder
Ja,
langsamer,
ich
ne.
denke, da gibt's, da ist
Das
alles
ist
kontrolliert, denke
kein,
ich,
ja.
ja.
Was ich halt mal cool fände, wäre beim Abspann, wenn, wir haben mal so einen Film getrennt voneinander geguckt, aber später haben wir das beide festgestellt, so als cooles Abspannmotiv. Das war ein Dokumentarfilm über Fußball. Ich glaube, der hat den Titel Hauptsache Fußball. Und am Ende wurde von jedem Mitglied aus der Crew rechts daneben war ein Vereinslogo zu sehen, je nachdem, von wem die Person Fan war. Und irgendwie fände ich es ja mal cool, wenn der Abspann an irgendeiner Stelle noch ein bisschen kreativer gestaltet werden würde. Also wenn man zum Beispiel irgendein Gesicht mal sieht, weil, hast du ja auch mal zitiert, dass irgendwie, ich glaube, einer deiner Großeltern mal gefragt hat, wer sind eigentlich all die Leute da hinten im Abspann und sowas? Und dass man mal irgendwie ein Gesicht dazu hat, fände ich eigentlich auch mal ganz lustig so.
Ja, oder irgendwelche schön designten Schriften. Bei Harry Potter gab es, glaube ich, mal eins, wo dann irgendwie da wie so Zaubersachen passieren auf dem auf den Schriften. Ach, ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, aber auf der Karte des Herumtreibers oder so waren dann irgendwelche Namen.
Ah, cool, ja,
Also
das ist auch
das,
eine Idee.
ja.
Das stimmt.
Ja.
Na, da haben wir doch ein bisschen was gefunden zum Debattieren, bevor die
Ja,
Folge
genau.
losgeht.
Ich wollte noch sagen, ich habe in der letzten Folge sehr schlechte Laune gehabt. Ich weiß nicht, ob man das gemerkt hat. Ich habe es an zwei Stellen im Schnitt gemerkt, wo ich so übergeleitet habe in Patienten-Stories. So, wo ich dann so sage, Frau Brohl hatte irgendwie Stress. ich glaube, es ist nicht so da aufgefallen, aber wenn doch, Gomenasai, Entschuldigung.
Aber wegen der Folge oder ich weiß gar nicht mehr, wie wir die letzte Folge gesprochen haben.
Also ich hatte einfach sehr wenig geschlafen, glaube ich. Ich
Ah,
war sehr
okay.
müde und ja, die Folge hat mir auch sehr schlecht gefallen. Und ja, ich glaube aber, ich habe alles gesagt zu der letzten Folge, was ich an Kritik hatte. Der Rundumschlag mit dem Dahlmann für Christian, für alles, was er in der Folge macht. Und
Ah, ja.
ja, also ich glaube, heute habe ich wesentlich bessere Laune und vielleicht ist natürlich auch eine interessante philosophische Frage. Ist ein Film oder eine Serie überhaupt jemals gut oder schlecht oder sieht man eigentlich immer nur das, wie man sich gerade selber fühlt? Also würde ich eine schlechte Folge oder würde ich dieselben Argumente für eine schlechte Folge aufbringen, wenn ich gute Laune hätte und sage, das hat mir jetzt gut gefallen heute, dass er Croissants mitgebracht hat. Und in einer anderen Folge würde ich sagen, das war ja so blöd, dass er Croissants mitgebracht hat. So, also man weiß es nicht. Es ist eben doch alles subjektiv.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist ja auch das Gute, sonst wird man ja nicht so viel diskutieren.
Ja.
Dann lass uns doch einsteigen in die nächste Folge und gucken, was wir daraus machen.
Nicht subjektiv ist, dass viele Leute denken, unsere Einleitung ist oft zu lang. Darum steigen wir ein in die Folge 5 der 8. Staffel. Und diese heißt Zwischen den Stühlen. Ganz kurz sehen wir eine Einstellung, wie Christian nach langer Zeit mal wieder beim Angeln ist. Und dann, bevor wir uns damit aber länger beschäftigen, sehen wir den nächsten Schauspieler aus Sechserpack, nämlich Hanno Friedrich als Martin Schneider. Damit ein Dreierpack jetzt, also drei Schauspieler, die aus Sechserpack jetzt mitgespielt haben. Mal schauen, ob wir das Sechserpack noch voll machen in den nächsten zwei Staffeln. In dem Fall muss Martins Frau Silvia Schneider ins Büro. Er will aber noch irgendwas auf der Leiter beenden, fällt dann aber hinterrücks um und hat eine Wunde am Kopf und sie will ihn zum Arzt fahren. In der Villa gibt's noch Frühstück morgens, nun auch inklusive Rosalie und Michael, die ja wieder eingezogen sind. Und Christian kommt herein, bringt Croissants. Er hat keine Fische gefangen, aber immerhin Croissants. Und Physio, sie kommen aufs Thema Physio zu sprechen. Weil Michaels Klinik will sich einer selbstständig machen, Christian ist interessiert. Tanja weist ihn darauf hin, dass er das nicht allein entscheiden soll. Und Christian meint, er denkt nur laut. Denken ist sehr attraktiv, sagt Tanja. Und Michael schlägt vor, heute Abend Squash zu spielen, aber Christian und Tanja gehen heute Abend ins Theater. Da hatten sie schon 4-mal Karten für, aber es kam immer was dazwischen und es gibt Emilia Galotti. Ist das eigentlich das Motiv, das kam mir jetzt auch wieder sehr bekannt vor der Arbeit noch angeln gehen und mit Croissants zum Frühstück kommen. Ich glaube, das war auch eine der ursprünglichen Sachen, die du mal erzählt hattest aus der Serie, die so ein bisschen den Eindruck erweckt.
Genau, es gibt eigentlich so zwei Frühstücksszenen, die so richtig klischeehaft sind. Die eine ist halt, wo er alles so deckt und dann kommt Michael runter. Hast du das gewusst, dass sie mit dem Radiologen was hat und sowas? Und die finde ich jetzt auch so. Also ich meine, wir müssen mal überlegen, wann beginnt eine Schule im Normalfall? So um 8, ist doch 8. Die Standardzeit, genau. Ja. So, sagen wir mal, Eisenach ist nicht besonders groß, die fahren mit dem Fahrrad, aber man guckt ja schon, dass man irgendwie 3-4 Minuten vor 8 da ist. Man braucht, mit allem würde ich auf jeden Fall sagen, so, dass man spätestens 20 vor 8 losziehen sollte. Das heißt, man sollte bis so 20 nach 7, 7:30, wenn es knapp ist, 20 nach 7 frühstücken. So, um 20 nach 7 kommt Christian von einem Angelplatz. Ich habe sogar mal die Mühe gemacht und mal kurz bin auf Karte gegangen. Also man weiß ja die Adresse von dieser Villa und habe da einfach mal so ein bisschen so nach oben gescrollt und habe erstmal im direkten Umfeld auch so nichts, kein Gewässer gefunden. Das heißt, er hat sich da irgendwie auf den Weg gemacht und dass jemand, der Nachtschichten fährt, der vierfacher Vater und Großvater ist, der halt eine Praxis zu leiten hat und sowas, dass der halt so angelt, dass er um kurz nach 7 sich vom Angeln auf den Rückweg macht, ist doch echt irre. Also wann hat er damit gestartet? Der muss ja nachts noch im Dunkeln damit losgelegt haben.
Er kommt dann vielleicht am nächsten Morgen mit so einer Angel in die Praxis und Nora sagt, ach Mensch, Herr Doktor, haben Sie denn gar nicht geschlafen?
Ja, genau.
Einfach, ja.
Ja, naja, wir sehen ja noch.
Lustig ist ja auch, dass, wenn man jetzt mal kurz vorwegnimmt, wie dieser Tag weiterverläuft, er geht ja wirklich morgens und abends angeln.
Stimmt, ja, stimmt. Das ist, ja genau, der ganze Tag davor und danach hat er nichts anderes zu tun.
Früh aufstehen ist auf jeden Fall angesagt bei dieser Familie, ja. Aber gut, wenn die Nachtschicht nur bis 10 geht, ist ja auch okay.
Das stimmt, hat er viel Zeit, das ist wahr.
Und wir wissen ja auch, in Eisenach laufen die Uhren rückwärts.
Genau.
So, jetzt haben wir alle Gags, glaube ich, verbraucht, die wir zu Uhren hatten. In der Praxis ist das Thema Labor ein durchgehendes in dieser Folge, weil die Blutprobe, die Nora dahin geschickt hat, ist verloren gegangen und sie müssen noch eine schicken. Hatzfeld hat sich wegen Piwis Raum jetzt was überlegt. Er hätte nämlich gerne eine größere Radiologie und deswegen müsste man den Raum so ein bisschen erweitern oder die Radiologie erweitern in diesen Raum hinein. Christian will gerne bei einer Physio bleiben und Tanja will gerne eine Hebamme da haben. Die unterstützte nämlich ihre Arbeit bei schwangeren Patientinnen ganz erheblich. Und dann kommen Herr und Frau Schneider herein und sie untersuchen Martin Schneider, der einen niedrigen Blutdruck hat. Er hat keine Ahnung, warum er gestürzt ist, aber ihm ist öfter mal schwindelig, aber nicht umgekippt ist er bisher. Die Frau wusste davon gar nichts, dass ihm öfter schwindelig ist. Christian muss die Wunde am Kopf nicht nähen, aber schaut die Schulter nochmal an, denn die ist geprellt und er würde gerne noch ein MRT machen davon und auch vom Kopfbereich, denn ein Sturz kann ein Schädel-Hirntrauma auslösen. Zum Beispiel eine leichte Gehirnerschütterung. Und Frau Schneider macht sich dann auf den Weg ins Büro. Dann sehen wir ein Pärchen durch Eisenach laufen. Und sie ist offenbar Eisenacherin. Er ist aber aus der Großstadt, aus Berlin. Und sie sagt, sie erzählt von früher, dass fast alle ihre Leute hier geblieben sind. Er rechnet damit, dass er da oder deswegen in jeder Menge ihrer Ex-Freunde rennt. Aber sie hofft nicht. Und sie gehen um die Ecke und treffen einen ihrer Ex-Freunde, nämlich Heiko, der dort irgendwie als Kellner arbeitet, wo sie sich gerne kurz hinsetzen wollen. Und sie will dann gerne nicht mehr da sich hinsetzen, sondern woanders hingehen. Und für mich hier ganz interessant, sowohl die Julia als auch der Heiko sind auch Bekannte aus meiner Branche. Sarah Alles und Arne Stephan.
Naja, sie sind ein eigenartiges Pärchen, ne? Also jetzt nicht von den Schauspielern, sondern von den Figuren. Ich habe mir bei einer Notiz war, wie schlecht kennt sich eigentlich dieses Pärchen? Fragezeichen. Also, weil, dass sie ihm Eisenach zeigen will, okay, und dann gibt er so ein bisschen an, ja, in Berlin ging es ja härter zu und sowas. Und dann sagt sie irgendwie, ja, ich wette, du warst früher voll der Streber und so. Und ich finde so bestimmte Sachen, also ich meine, sie ist schwanger und so ein bisschen sollten, eine gewisse Zeit sollten ja schon zusammen sein, hätte ich jetzt gedacht, dass man sich da schon auch so ein bisschen kennt, ein bisschen weiß, wie es in der Schule ist, wie man so in der Schule drauf war oder ob jetzt die alten Freunde irgendwie da noch wohnen. Aber irgendwie hätte ich jetzt auch gedacht, dass sie ein bisschen mehr was erzählt schon in einer normalen Beziehung. Also ich würde mich jetzt an sich wundern, wenn ich jetzt ein Pärchen höre, das solche Sätze miteinander austauscht.
Also ich musste die Szene mit den beiden zweimal gucken, weil beim ersten Mal war ich wirklich, wusste ich nicht, worauf ich achten soll. Mhm. Und das war halt irgendwie neue Figuren und sie erklären wieder so sich gegenseitig, wer sie sind. Mhm. Und das ist wahrscheinlich so ein bisschen der Grund dafür, dass es so ein bisschen seltsam wirkt, dass sie eben wieder ja so ein bisschen selber erklären müssen. Du weißt ja, ich bin ja aus Berlin und so.
Ja.
Und ja. Aber wie will man es anders machen?
Ja.
Tanja untersucht Julia dann später, also die Schwangere. Habe ich das erwähnt, dass sie schwanger ist? Weiß ich nicht. Also Julia, die von Sarah alles gespielt wird, ist schwanger. Und sie hatte Panik, aber dem Baby geht es gut. Sie war nämlich schon mal schwanger, erzählt sie Tanja, aber hat das Kind verloren. Das war vor 2 Jahren mit ihrem damaligen Freund Heiko, also dem Kellner, der in Eisenach im Café arbeitet. Julia sagt, sie war sehr glücklich, aber dann ist alles zusammengebrochen. Heiko wollte es sofort nochmal versuchen, aber sie war noch nicht so weit. Es ging erst jetzt mit Gero wieder, mit ihrem Verlobten. Also so lange sind sie auch noch nicht zusammen. Vielleicht ist da auch so ein bisschen der Grund, dass sie noch nicht so wissen, wie es in der Schule war. Sie ist Heiko eben begegnet und plötzlich war alles wieder da, sagt sie. Tanja zeigt ihr aber die Ultraschallbilder, auf denen alles gut aussieht. Sie tastet nochmal den Bauch ab, der ist ungewöhnlich weich. Und sie erzählt, die Plazenta sitzt ungewöhnlich tief, aber das muss sie jetzt erstmal nicht beunruhigen. Es besteht die Chance, dass die nochmal nach oben wandert, dann wäre der Muttermund wieder frei. Ansonsten müsste sie per Kaiserschnitt das Baby auf die Welt bringen, aber es ist noch zu früh, darüber nachzudenken. Solange sie keine Schmerzen hat und nicht blutet, ist alles normal. Und Tanja rät ihr aber dazu, nach Hause zu fahren. Da kann sie sich besser ausruhen. Julia möchte gerne in Eisenach bleiben und auf sich aufpassen, weil Gero sich auf den Trip so gefreut hatte. Tanja sagt dann, na gut, dann machen sie das, aber keine Anstrengung, nichts heben und kein Sex. Daraufhin Julia, dann fahre ich doch lieber nach Hause.
Ja, es ist relativ ungewöhnlich, dass, also, wo wir schon so viele Umschreibungen hatten, dass das hier so deutlich angesprochen wird, ne? Auch da merkt man wieder, da haben wir wieder so ein bisschen was wie, was war das Anfang Staffel 7, glaube ich, wo auch härtere Wörter dann so mal so geflogen, also sexualisierte Sprache irgendwie vorkam.
Ja, in Staffel 1 wäre es gewesen und kein, sie wissen schon.
Ja, klar.
Ja. Rosalie ist im Wartezimmer, möchte zu Christian und sagt Christian dann, sie hat Heimweh. Christian schlägt vor, heute Abend zusammen zu fischen und dabei über alles zu reden. Hartzfeld sieht die Ultraschall, die MRT oder Röntgenbilder an. Er sieht keine Fraktur und keine Bänderverletzung, kein subdurales Hämatom. Das sind jetzt die Aufnahmen von dem Herrn Schneider. Und morgen müssen sie aber nochmal eine zweite Aufnahme machen, denn kleine Einblutungen lassen sich manchmal erst am zweiten Tag erkennen. Und Christian informiert Herrn Schneider. Er hat eine leichte Gehirnerschütterung, 2 Wochen will er ihn krank schreiben und er soll sich schonen, vor allem kein Handy, kein Fernsehen und nicht viel lesen. Bei stärkeren Kopfschmerzen soll er dann wieder in die Praxis kommen. Mit der Schulter muss er zur Physio und Christian fragt nochmal nach wegen diesem Schwindelgefühl. Und Herr Schneider erzählt von Schlafstörungen hin und wieder, macht sich Sorgen wegen seiner Frau, denn die hatte neulich einen Autounfall und er will sie nicht mehr allein fahren lassen. Er hat dann kein gutes Gefühl. Und Christian sagt, ihre Frau lebt selbstständig und darin sollten sie sie unterstützen. Und möchte auch noch ein EKG machen, denn man fällt nicht einfach so um. Vermutet einen Kreislaufkollaps. Also was wir vielleicht noch erwähnen sollten, ist, dass die Frau im Rollstuhl sitzt. Vermutlich als Resultat dieses Autounfalls. Und deswegen hat der Herr Schneider hier so ein bisschen ein Beschützerinstinkt.
Ja, das wird nicht so richtig klar, ne? Also, weil Christian sagt, das war doch nur ein leichter Auffahrunfall. Und ich glaube, das hätte er an sich nicht gesagt, wenn das der gewesen wäre, der diese Konsequenzen gehabt hätte.
Oder so, ja, dass ich schon vorher im Rollstuhl saß.
Genau, ich glaube, das, vielleicht ist eher das Thema, dass er sozusagen so dadurch noch angespannter ist.
Julia ist in ihrem Hotelzimmer, Gero kommt herein und fragt, wo sie denn war. Julia meinte, sie musste da einfach weg. Heiko ist mein Ex und es war ein ganz furchtbares Ende. Gero fragt, ob er sie verlassen hat und Julia sagt, ich erzähle es dir ein anderes Mal. Und Gero schlägt vor, jetzt noch zur Wartburg zu gehen. Von da oben sieht die Welt ganz anders aus. Und Julia kann sich nicht so richtig durchringen dazu, ihm zu erzählen, dass sie sich lieber schonen sollte und was da medizinisch mit ihr los ist. Deswegen geht sie mit zur Wartburg.
Also die Szene ist, also ich lass den meinetwegen noch durchgehen, dass sie vielleicht sich noch nicht so lange zusammen sind und dass sie noch nicht so lange zusammen sind und deswegen irgendwie da so ein paar Erzählungen über alte Schulzeiten oder sowas nachholen. Aber das, was hier kommt, lasse ich dem nicht durchgehen. Weil, ich meine, was macht sie? Sie sagt, sie muss auf Klo und geht stattdessen zum Arzt. So, also so, keine Ahnung, wie lange dauert es, auf Klo zu gehen? Sagen wir jetzt einfach mal 5 Minuten. Und sie war im Arzt mit Wartezeit, mit Behandlung und sowas und kommt ja zu keinem Zeitpunkt wieder zurück. So, also die haben anscheinend auch noch nicht mal ein Handy, so mit dem sie sich kommunizieren können. Aber das alles wird getoppt von ihm, weil was macht er? Er geht shoppen. Er kommt mit Einkaufstüten, die er vorher nicht hatte. So, also er denkt sich, ah, meine Frau, hochschwanger, ist auf Klo, kommt nicht wieder. Na gut, dann schaue ich mir mal die Innenstadt von Eisenach an und gehe mal wieder zurück ins Hotel. Ach, da ist sie ja. Also, wie wenig fürsorglich. Ja,
wo warst
wie
du fürsorg- denn?
Genau, kann jemand sein. Also,
Interessant, ja. Ich habe lustigerweise überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass er irgendwelche Sachen in der Hand hat.
Ja, ich habe dann nochmal zurückgespult und geguckt und er hatte vorher wirklich nichts und also von daher, ja.
Es gibt später nochmal was Ähnliches, da können wir dann dazu kommen. Okay.
Und was auch von ihm eine starke Leistung ist, ist, dass er halt fragt, hast du ihn verlassen? Oder hat sie dich, oder hat er dich gekränkt oder irgendwie sowas? Fragt er sie ja. Und dann sagt er, wenn er dich verlassen hat, dann komme ich und hau ihm eine rein und hau ihm eine in die Fresse. Irgendwie so ein Satz sagt er. Und da denke ich auch, wie absurd ist das denn? Dass der neue Freund dann käme und sagen würde, hey, was soll das? Du hast mit meiner jetzigen Freundin damals Schluss gemacht. Also ich sag mal so, er hat doch davon enorm profitiert, also wenn es so wäre. Also irgendwie auch dieser Satz fand ich so ein bisschen absurd.
Ja, ich meine, das ist ja vermutlich keine reale Gewaltandrohung, sondern ein Scherz. Von daher finde ich das noch okay.
Na gut.
Was auch okay ist, ist das EKG bei Herrn Schneider und Christian sagt, er will trotzdem nochmal ein 24-Stunden-Langzeit-EKG machen. Herr Schneider meint, sie nehmen es aber sehr genau und Christian sagt, das ist mein Job. Und dann in der Praxisküche sind Hatzfeld und Tanja, Christian kommt dazu und Hatzfeld meint, neue Geräte wären nicht schlecht, aber dafür braucht es mehr Platz. Er will, dass sie mit ihren Untersuchungsmethoden immer auf dem neuesten Stand sind. Und Tanja erwidert, eine Hebamme würde die Betreuung der schwangeren Patientinnen enorm verbessern. Und Christian sagt, warum bleiben wir nicht bei Physio? Und Tanja meint, die Konkurrenz ist einfach extrem groß. Sie kennt allein 2 neue Physios, die neue Praxen eröffnen wollen in Eisenach. Und Nora kommt mit einem Zaunpfahl herein und sagt, Mensch, die Laborergebnisse lassen weiter auf sich warten. Seit noch ein Labor in Eisenach geschlossen hat, weiß ich gar nicht, was jetzt hier werden soll. Und so, ja. Was könnte denn da noch rein in diesen leeren Raum? Na, wir werden es mal sehen.
Ja. Ja, Hatzfeld macht sich noch einen Tee, vermutlich eher noch einen Teefabrikant oder so.
Ja, der dann kommt und sagt, es ist schön, dir dabei zuzusehen.
Genau. Lustig ist ja auch, dass von Anfang an dort 4 Zettel sind, obwohl nur 3 so geschrieben wurden. Ne? Also wir ahnen, dass dann auch ein bisschen Platz gelassen wurde.
Für den 4. Vorschlag kann irgendjemand was sich ausdenken. Wäre natürlich interessant, irgendwie Eisladen oder so.
Genau, das wäre doch was. Anwaltspraxis.
Mm.
Ich fand ja vorhin ein bisschen komisch, dass Michael meinte beim Frühstück, eine Physiotherapeutin will sich selbstständig machen, kann die nicht zu euch kommen, weil sie doch dann eigentlich vermutlich Angestellte werden würde, oder?
Ja. In der Praxis, ich weiß nicht genau, wie die Praxis da organisiert ist. Vielleicht ist es dann auch, dass jeder seine eigene hat. Und ja.
Das ist ja eh ein bisschen unklar, das stimmt. Ja.
So, die Schneider sind wieder zu Hause auf der Veranda. Sie macht sich Sorgen um ihn, aber er macht sich auch Sorgen um sie. Sie meint, sie hat sich mit der Situation arrangiert. Sie arbeitet, sie hat Freunde und sie hat ihn. Und heute ist er die Leiter runtergefallen und nicht sie. Sie sagt, er sieht nur noch den Rollstuhl und nicht mehr sie. Das ist verletzend. Tanja und Christian laufen durch die Stadt. Tanja meint, wenn sie sich beeilen, dann können sie noch was essen. Christian meint, wieso noch was essen? Na, wir gehen doch ins Theater. Und Christian ein internationaler Schauspieler sagt nicht, oh nein, ein internationaler Schauspieler sagt, oh no. Und dann, ich bin so ein Hirni oder ein Brainy. Denn er hat Rosalie gepromised, dass wir fischen gehen und er hat es vergessen. Aber ich sage das ab, sagt er. Und dann meint Tanja, nein, nein, wenn es den Kindern schlecht geht, dann gehen die Kinder vor. Aber wir brauchen wirklich mal Zeit für uns. Und bietet Nora, die vorbeiläuft, noch die Theaterkarte an, aber die meint, die Familie ruft. Christian hat ein schlechtes Gewissen und sagt, die nächsten Karten kaufe ich dann. Und Tanja meint, ja, und dann gehen wir auch wirklich hin.
Ich finde es ja trotzdem cool, dass Tanja sagt, dass die Kinder Vorrang haben. Also Tanja ist wirklich überhaupt nicht böse in diesem Moment und so. Also gut, sie hat selber schon viel vercheckt und so und kann das vielleicht auch nicht sein. Aber an sich finde ich es irgendwie sehr cool, dass klar ist, nee, die Kinder haben Vorrang und so. Das zeigt, dass sie einfach wirklich da sehr, sehr mitfühlend ist.
Ich habe auch auf den Moment gewartet, dass sie dann so sagt, nein, sag bitte Rosalie.
Ja, stimmt.
Also, aber das ist herrlich vercheckt, finde ich. Also, bei mir ist es selten so, dass ich das so verpeile, aber also ich hatte es mal, dass irgendwie irgendwas war, das auf jeden Fall so irgendwie Monate verabredet war oder Wochen. Und dann so am Tag vorher, Mensch, ich habe ja vergessen, meine Freundin hat ja Geburtstag. Also,
ja.
Tanja kommt dann nach Hause und trifft Lotte und erzählt ihr, dass Christian was dazwischen gekommen ist und Lotte meint, früher wärst du doch einfach allein losgezogen. Und Tanja kommt ins Grübeln. Christian und Rosalie sind mit Fahrrädern in die Natur gefahren und sind am Angeln und sie erzählt, sie vermisst ihre Mutter, sie vermisst Lisa. Er tut das auch, aber Michael ist doch da. Und Rosalie meint, ja, aber er soll ja nicht traurig sein. Wieso traurig? Und Rosalie hinterfragt, ob Michael versteht, wenn sie sagt, dass sie Lisa vermisst, denn als sie von Paris erzählt hat, hat Michael ganz komisch geguckt und da hat sie sich nicht getraut, weiterzuerzählen. Und Christian meint, wenn zwei Menschen beschließen, getrennt voneinander zu leben, dann ist das für alle nicht so einfach. Und Rosalie bringt es auf den Punkt und sagt, sie will beide nicht vermissen. Aber bevor das Gespräch dann zu deep wird, beißt ein Fisch an.
Ja, das hatten wir auch schon mal, das mit Peavy oder sowas, so genau das Gleiche, wo er da irgendwie gesagt hat, hier, gib mir mal ein bisschen Zeit und sowas, nachdem seine Tenniskarriere, nachdem er da verletzt war und natürlich auch in dem Moment, wo irgendwie es dann jetzt nicht mehr weiterging, da hilft dann natürlich der Fisch. Also Angeln ist für so eine Serie wie Familie Dr. Kleist auch wahrlich so prädestiniert. Man kann diese Gespräche führen und es gibt das Happy End.
Der Fisch Ex Machina.
Genau.
Gero bringt Julia Essen ans Bett im Hotel. Er ist froh, dass sie noch auf der Wartburg waren und schlägt ihr eine Massage vor, aber sie braucht einfach ein bisschen Ruhe. Gero will gerne wissen, was los ist. Ist es wegen diesem Heiko? Und er versteht es nicht, dass alles gerade irgendwie so ein bisschen durcheinander ist. Und Julia möchte sich aber einfach einen schönen Abend machen. Wieder zu Hause zeigt Rosalie Michael den Fisch, den sie gefangen haben.
Ganz kurz nur. Meine Frage. Wir haben ja die Wartburg ohne Ende gesehen. Waren wir eigentlich mal schon mit jemandem in der Wartburg so richtig drin?
Ich glaube schon. Zum Beispiel Angst um Elena, war glaube ich Folge 3 oder so. Da gab es glaube ich eine Feier in der Wartburg.
Okay.
Und ich glaube, es gab auch mal irgendwie eine Hochzeit oder so. Oder irgendwas, was auch in der Wartburg gespielt hat. Ich weiß allerdings nicht, ob es tatsächlich in der Wartburg gedreht wurde, also ob wir die Wartburg von innen tatsächlich gesehen haben oder ob es einfach nur eine Behauptung war. Aber ich würde sagen, ja.
Weil irgendwie dafür, dass das so ein häufiges Motiv ist, es wird sie relativ wenig wirklich konkret gezeigt. Also was wahrscheinlich auch sehr repräsentativ ist für das Erleben der Eisenacher, von denen vermutlich auch die Leute nur dann dahin gehen, wenn irgendwelche Freunde aus anderen Städten zu Besuch kommen. Aber an sich, dass jetzt zum Beispiel klar ist, Christian, hey, sollen wir heute zusammen zur Wartburg hoch oder irgendwie sowas, könnte ja auch sein. Ist ja vielleicht für ein Kind ein bisschen spannender vielleicht sogar als Angeln. Könnt ihr auch, oder das Peavy sagt, es lohnt sich, diese Dinge aus einer anderen Perspektive zu sehen und dann sagt er, okay, wir gehen auf die Wartburg, keine Ahnung, irgendwie sowas, aber so richtig, also ich merke einfach, dass ich so gar kein Gefühl dafür habe, wie ist es eigentlich, also was ist denn da konkret auf der Wartburg zu sehen, ne, also, ja.
Es wird Zeit, dass wir hinfahren.
Ich würde auch sagen.
Aber wir haben ja keine Zeit, wir müssen ja jede Woche aufnehmen.
Ja, das stimmt.
Genau, also dann sind wir wieder an der Villa. Rosalie zeigt Michael den Fisch, den sie gefangen haben, und bringt ihn noch in den Eisschrank. Dann geht es Richtung Bett. Ich bin ja hier wieder mal erstaunt von den Tageslichtverhältnissen, denn morgens als Christian da sitzt, ist es taghell. Kommt dann um 7.20 Uhr oder was du gesagt hattest zurück, da ist es taghell. Sie arbeiten den ganzen Tag in Tageslicht. Sie gehen nach Hause in Tageslicht. Gehen dann noch angeln in Tageslicht. Kommen noch vom Angeln in Tageslicht. Sie geht noch ins Bett in Tageslicht.
Ja, stimmt.
Sie müssen irgendwo wohnen, wo weiß nicht, Nordkap oder so, wo es Mitternachtssonne gibt. Eisenach hat Mitternachtssonne.
Ja, genau. Die ganze Natur in Eisenach funktioniert wirklich komplett anders. Das stimmt. Ich finde es ja übrigens sehr cool, ist auch eine Szene, wieder bin ich jetzt hinten dran mit meiner Erklärung, aber nur weil wir jetzt gerade Rosalie sehen. Lotte fragt ja zu Tanja, was ist los, warum wolltet ihr nicht ins Theater? Und Tanja antwortet, Christian ist was dazwischen gekommen. Und das finde ich ja eine richtig coole Antwort, weil es geht ja in dem Moment erstmal Lotte nichts an, dass Rosalie Heimweh hat. Also ihr ist ganz klar, dass das so ein kleines Kind ist, dass jemand Recht auf Privatsphäre hat. Also ich finde, bei Erwachsenen ist immer voll klar, also wenn ich jetzt zu dir sagen würde, ich habe gerade diese und jene Probleme, würdest du voll gucken, gegenüber wem sagt man das sozusagen? Aber bei kleinen Kindern haben, glaube ich, immer viele das Gefühl, ach, das kann man einfach so rumerzählen. So, und das finde ich irgendwie sehr cool, dass sie das so bewahrt.
Ja, ich weiß ja auch gar nicht, ob Tanja wirklich viel weiß. Also Christian hat ja nur gesagt, Rosa, die hat mich gefragt oder so. Aber ja, trotzdem.
Aber sie weiß, dass es schlecht geht, also sie hat es da irgendwie,
Man kann es ihr in ihr kleines Hausaufgabenheft kleben, mit einem kleinen Bienchen.
So.
Genau, wir waren noch gar nicht fertig mit der Szene, denn Christian meint zu Michael, er sollte mit ihr reden, sie vermisst Lisa, aber hat Angst, es ihm zu sagen. Und Michael meint, warum redet sie mit dir und nicht mit mir? Und Christian meint, dafür ist doch eine Großfamilie da, es gibt immer jemanden zum Reden. Wo ist eigentlich Tanja? Und Michael meint Theater. Und Christian meint allein. Michael, ja. Und Christian hatte sich eigentlich auf einen gemütlichen Abend gefreut. Und Michael sagt, machst du ja jetzt mit mir.
Ja, und Christian ist nicht begeistert.
Tja. Es ist schon wieder eine neue Dynamik, ne? Mit Michael wieder in der Villa. Also, dass er nicht nur so als Gast in den Garten kommt, sondern vielleicht auch zukünftig wieder an Esstisch sitzt, wenn es den legendären Milchreis gibt. Ja, ist wieder was Neues.
Ja, ich war auch so voll irritiert, dass ich so dachte, jetzt holt Michael Rosalie ab und dann fahren sie halt zusammen zu sich nach Hause. Ah, nee, stimmt, der wohnt ja jetzt da.
Auch sehr schnell, ne?
Ja. Voll, es ging wirklich sehr, sehr zügig und ich bin mal auch gespannt, ich überlege gerade, ob da ein Konflikt dadurch irgendwie entstehen, also der einzige Konflikt, der jetzt so unmittelbar, weiß nicht, vielleicht passiert ja auch, gibt es ja jetzt Streit zwischen Michael und Lotte oder irgendwie sowas, dass er halt sagt, keine Ahnung, also ich stelle es mir gar nicht so unkompliziert vor von den Verhältnissen. Die dürfen ja auf jeden Fall, glaube ich, machen von Anfang an klare Kiste mit, wir essen unten, ne? Kommen da nicht so wie Anke rein, ach, habt ihr doch noch Milch da und kauft mir noch eine Haarkur und sowas. Zumindest das ist schon mal ein bisschen deutlicher geklärt.
Genau, Michael kriegt die Haarkur auf jeden Fall.
Genau.
Tanja kommt dann barfuß wieder nach Hause. Hier war ich jetzt wirklich endgültig verwirrt über die Lichtverhältnisse, weil es ist immer noch hell. Und ich dachte jetzt, wann kommt sie wieder nach Hause? Ja. Aber es ist tatsächlich morgens. Also sie hat die Nacht durchgemacht. Ja, und jetzt Obacht. Achtung, merket auf zusammen. Ja. Sie sagt, sie war auf der Premierenparty, hat die Regieassistentin kennengelernt und die hat sie mitgenommen.
Ja.
Was mich jetzt verwundert ist, wenn es die Premierenparty ist, wieso hatten sie schon viermal Tickets davor? Ja,
das habe ich auch gedacht. Es ist
oder hat sie einfach random irgendeine Regieassistentin auf irgendeine Premierenparty von irgendwas ganz anderem mitgenommen?
Eine sehr gute Feststellung. Ja, es ist irritierend. Also weiß ich nicht, könnte man jetzt das wieder gerade biegen? Also
ich sag's dir.
Ja, sag mal.
die Premiere wurde angesetzt. Mhm. Christian und Tanja haben Karten gekauft. Mhm. Und dann haben sie gemerkt, ah, ist was dazwischen gekommen. Und dann haben die gesagt, wenn Dr. Kleiss nicht kommt, dann findet die Premiere auch nicht statt.
Hm. Ja, das ist die einzig logische Erklärung. Dann kann ja auch niemand zusammenbrechen auf der Bühne oder so. Ne? Dann,
genau.
Dann sind wir alle gefährdet. Das kann sein. Naja, es könnte natürlich wirklich eine Art Verschiebung sein. Ist klar, die Regie muss dabei sein und die war dann krank die ersten 3 Male oder so. Aber so richtig.
Die ersten 4 Male, glaube ich. Sie haben ja schon 4-mal Tickets.
Stimmt.
Sie sagen, glaube ich, sie haben es schon 4-mal Stimmt. verschoben.
4-mal, ja. Ja.
Das ist ein erstaunlicher Zufall.
Ja, es ist irritierend, das stimmt.
Ja, naja, blicken wir darüber hinweg und fahren fort. Christa meint, man kann doch Bescheid sagen, wenn man eine Nacht durchmacht. Tanja vermutet, er ist irgendwie eifersüchtig und Christa meint aber nein. Tanja meint, es war wie früher. Sie hat getanzt und dann war es plötzlich hell. War ist ja auch nur kurz dunkel in Eisenach. Also das ist nicht so eine Kunst. Und Christian sagt, er hat Hausbesuche und Tanja sagt, kein Frühstück. Und Christian meint, nein. Tanja sagt, hast du gedacht, ich sitze auf dem Sofa und warte auf dich? Und Christian sagt, naja, es hätte mich zumindest gefreut. Und Tanja sagt, und ich hätte mich gefreut, wenn du dabei gewesen wärst. Doch Christian sagt, zur Strafe musst du dann mit mir Mittagessen gehen und meine Tasse wegräumen. Und Tanja sagt scherzhaft, wenn es sein muss.
Ja. Also, wie findest du das alles hier? Weil ich habe, ja, oder sag ruhig.
Also in dem Moment, wo es wieder scherzhaft wurde, fand ich es niedlich. Mhm. Hätte allerdings auch anders ausgehen können. Ja. Denn, dass Tanja nicht Bescheid sagt, ist ein valides Argument. Aber dass er ihr diesen Spaß nicht gönnt, ist auch nicht so ganz kritikfrei, würde ich sagen. Mhm.
Ja, genau. Ich finde, der eine Punkt, den er hat, ist korrekt und der andere nicht. Ich hatte aber schon das Gefühl, irgendwie, also es ist nicht so, dass er anderen Leuten ihren Spaß so richtig immer gönnt, oder? Also es gibt ja manchmal einfach die wirklich so, und Tanja stelle ich mir ein bisschen mehr so vor, die einfach wirklich sagen, hey, wie geht's dir? So, und Christian kann schon auch der Typus sein, der wirklich sagt, ja, toll, dass dir gut geht, für mich war es aber blöd. So.
ja, ja.
Er sieht sich schon auch oft selbst so in der.
Also Spaß dann, wenn er angemeldet ist.
ja, ja, genau. Das trifft's. Schön. Ich weiß gar nicht mehr, aber ein sehr schönes Bild.
Ja. Und wenn Spaß auf dem Programm steht, dann ist auch Spaß zu haben.
Ja, also, das stimmt auch. Und jeder muss.
Mittwoch mitbringen. Ist doch immer Spaß.
Ja, genau. Genau. Ja. Ach Mensch. Ich würde jetzt auch gerne sagen, ich habe so viel Kaffee getrunken, aber habe ich ja nicht. Aber war schön.
Ja, manchmal merke ich auch wirklich, eine Tasse Kaffee vor der Aufnahme lässt die Aufnahme besser werden. Hm. Julia wacht im Hotel auf. Sie hat so viel Kaffee getrunken. Nein, sie sieht Blut im Bett und steht auf und kommt dann zur Praxis. Sie hat noch geschlossen, aber von Nora wird sie auf der Straße angesprochen. Und Julia meint, es ist ein Notfall, denn ich blute. Und Nora ruft die Ärztin, also Tanja, an. Obwohl die ja eigentlich erst um 8 kommt und auch die Nacht durchgemacht hat. Und Nora legt sie dann erstmal ans CDG. Kurz sind wir bei Michael und Rosalie im Auto. Michael bringt sie zur Schule und Michael sagt, dein Papa ist der stärkste Mann der Welt. Und Rosalie antwortet schlagfertig, was hast du denn zum Frühstück gegessen? Und was willst du? Und Michael sagt, ich will, dass du weißt, dass du immer mit allem zu mir kommen kannst, egal was es ist. Und Rosalie meint, okay, dann sage ich dir, was los ist. Ich vermisse Mama und weil du dich so anstrengst, dass wir es schön haben, will ich dir nicht wehtun. Und Michael meint, natürlich vermisst du sie. Sie hat ihn ja auch vermisst, also du hast mich ja auch vermisst, als du in Paris warst. Aber hab keine Angst, mich zu verletzen. Ich werde immer bei dir sein, versprochen. Und bevor das Gespräch zu deep wird, sieht Rosalie Freundinnen vorbeilaufen, die schon auf dem Weg zur Schule sind, und springt aus dem Auto und sagt, ich komme zu spät zur Schule und du bist schuld, weil du immer so lang brauchst, um auf den Punkt zu kommen. Und Michael antwortet, nein, du, weil man immer so lang braucht, bis man dir alles aus der Nase gezogen hat.
Das hat mir sehr gut gefallen. Also ich muss wirklich, also du hast
mir jetzt auch gefallen.
Du hattest das ja auch schon mal erwähnt mit der Schauspielerin. Die hat irgendwie was, die ist so sehr lebendig und sehr, ich weiß nicht, was dein Begriff war, den du verwendet hattest, aber irgendwie die hat sowas sehr
frech, hatte ich, glaube ich, gesagt.
Na, frech, okay, sowas schön, genau, auf jeden Fall sowas Lebhaftes auch und so. Und genau, wie dann in diesem Moment so ein so Bounding-Moment, ein intimer Moment im Alltag einfach so crasht. Das hat mir gut gefallen. So, wie es dann plötzlich wieder
ja
nur noch um den Morgen geht und Pünktlichkeit und sowas.
Ja, und das also Nelly sag ich schon, so heißt die Schauspielerin, ne? Rosalie ist halt so ein bisschen auch, was das Wesen angeht, älter als ihr Alter. So, dass sie eben auch mal so einen Erwachsenen scherzhaft kritisiert und so, du bist schuld, weil du immer so lang brauchst und so.
Ja, stimmt.
Das ist ja eigentlich sehr erwachsenes Verhalten.
Ja,
stimmt. Aufgeweckt.
Ja.
So, Julia ist also in der Praxis und Tanja kommt dann mit starken Augenringen und wird von Nora instruiert. Die Laborergebnisse sind noch nicht da, Nora ruft dann nochmal an und Julia gibt zu, sie hat sich nicht geschont. Sie ist mit Gero auf die Wartburg und hat ihm auch nicht gesagt, dass sie sich schonen soll und hat seit heute Nacht Blutung. Tanja meint, dem Baby geht es gut, das Herz schlägt normal und die Sauerstoffversorgung auch. Es gibt keinen Grund für Angst und Julia hat das Gefühl, es nie über die 22. Woche zu schaffen. Und Tanja meint, wir machen jetzt ein MRT. Das MRT ist dann später gemacht und Hatzfeld bestätigt, dass die Plazenta leicht eingerissen ist, aber noch mit der Gebärmutterwand verankert ist. Und Tanja ergänzt, sie muss jetzt wirklich zur Ruhe kommen und fragt sie, ob sie noch unter dem Verlust des ersten Kindes leidet. Aber die beiden Schwangerschaften haben nichts miteinander zu tun. Trotzdem glaubt sie, es wäre gut, wenn sie darüber mit ihrem Partner spricht. Es hinter sich zu lassen geht am besten, wenn man darüber redet. Und Julia meint, mein Partner, also Gero, hat für alles Verständnis. Das besorgt sie nicht. Aber sie will sich eigentlich nicht mehr damit beschäftigen, mit diesem verlorenen Kind. Und Tanja erwidert, die Vergangenheit gehört immer dazu. Teilen Sie Ihre Ängste mit Ihrem Partner. Das wird Sie erleichtern. Und Julia gibt zu, dass Tanja da wahrscheinlich recht hat. Und Tanja bekräftigt nochmal, sie dürfen sich nicht weiter so anstrengen. Sonst könnten sie tatsächlich verbluten und ihr Kind ist auch noch zu klein für eine Frühgeburt. Und Julia verspricht es. Dann sind wir bei Schneiders auf der Terrasse und wir sehen eine umgekippte Kaffeetasse und ein Orangensaftglas. Und wir sehen, Martin ist wieder umgekippt. Und er liegt ohnmächtig unter dem Tisch oder so am Tisch. Und Frau Schneider kommt dazu, versucht ihn zu wecken und sagt, du musst zum Arzt. Und zwar sofort. Später sind sie dann beide bei Christian. Ihre Hand wird erstmal versorgt, weil als sie sich zu ihm nach unten begeben hat, hat sie wohl in eine Glasscherbe gefasst und sie hat eine kleine Schnittwunde an der Hand. Und Christian kümmert sich um den Mann und Nora dann später um die Hand. Und im Aufenthaltsraum, wo alle Ideen für die neue Raumgestaltung sammeln, mischt sich jetzt Nora ein und schreibt auf das zufälligerweise noch freie vierte Blatt Labor. Denn was nützen die besten Ärzte, wenn das Labor nicht liefert?
Muss,
eine geniale Idee.
Ja, muss ich aber gestehen, finde ich jetzt in der Abstraktion irgendwie den langweiligen Vorschlag. Also, weiß nicht, weil im Labor sind doch keine Patienten, so, oder? Also, es wird doch immer nur alles in ein Labor geschickt, da kommt doch niemand dazu. Also, dass man jetzt sagt, ah, okay, da kombinieren wir mal. Also, jetzt, ich denke jetzt aus dramaturgischer Hinsicht natürlich, ne? Nora kann durchaus recht haben mit ihrem Vorschlag, ne? Das kann, ich will es jetzt medizinisch, wenn wirklich die Lage vor Ort schlecht ist, kann ich das total nachvollziehen. Aber so konkret hätte ich jetzt so gedacht, da ist doch irgendwie, keine Ahnung, ein anderer Physiotherapeut oder sowas, der nochmal eigene Patientinnen oder so mitbringt, ist doch eigentlich spannender. Also ich dachte so, hoffentlich wird das
nichts. Hoffentlich
wird das nichts mit der im Labor.
Ja, stimmt. So eine Laborantin oder wie das heißt, ist dann wirklich nur so da und sagt, hier sind die Ergebnisse. Also da kann man sich kaum vorstellen, dass da irgendwelche Dialoge entstehen, ne? Anders als, also mit anderen Leuten als den festen Leuten, die in der Praxis arbeiten.
Genau, also es müsste sozusagen ein so explosiver Charakter sein, dass der irgendwie wirklich so ein richtig oder auch wieder so ein Kompetenzgerangel oder keine Ahnung, aber so für sich sehe ich es jetzt erstmal irgendwie gar nicht, warum Labor irgendwie für eine Serie spannend sein sollte.
Für eine Serie nicht, nee. Aber sonst ist es natürlich ein typischer, eine Wiederholung eigentlich auch von einem Schema. Wir sehen, in Eisenach fehlt irgendwas und wir sind selber davon betroffen, dass das fehlt. Und dann machen wir es einfach selbst.
Ja, das stimmt.
So wie mit der Radiologie.
Ja.
So, Christian erkennt auf dem Langzeit-EKG nichts, keine Aussetzer, kein Vorhofflimmern. Und Herr Schneider meint, er konnte sich vom einen Moment auf den anderen nicht mehr halten. Und Christian meint, zwei Zusammenbrüche in kurzer Zeit, das kann nicht nur an Müdigkeit liegen. Herr Schneider will antworten, aber vernuschelt dabei so und hat einen kleinen Aussetzer. Außerdem entdeckt Christian bei ihm einen kleinen Lippenherpes und vermutet deswegen Enzephalitis. Der würde gerne noch Nervenwasser aus dem Rückenmark entnehmen. Das machen die in der Klinik. Und er würde gerne noch ein EEG machen, um die Gehirnströme zu überprüfen. Und Herr Schneider kommentiert, je länger ich hier bin, desto kränker fühle ich mich ja. Und Christian meint, ja, das ist eine ganze Menge. Aber wir müssen das alles machen, um eine Diagnose stellen zu können. Später kommt Christian dann zu Hatzfeld, aber der erkennt auch auf dieser zweiten Aufnahme keinen Unterschied zur gestrigen. Und Christian fragt nach der Enzephalitis und berichtet, dass er noch ein EEG macht, woraufhin Hatzfeld aber darauf hinweist, dass das bis zu 11 Tage nach der Erkrankung befundlos sein kann. Er denkt eher an eine neurologische Erkrankung wie Epilepsie. Auch das könnte passen. Christian macht auch noch einen entsprechenden Test. Dann ist Herr Schneider verkabelt und muss verkabelt Rechenaufgaben lösen, während seine Gehirnströme gemessen werden. Unter anderem die Rechenaufgabe 16 mal 7. Wo ich so gemerkt habe, ich wäre völlig aufgeschmissen. Also weil, weil er das, glaube ich, innerhalb von einer Sekunde 112 sagt. Also ich wüsste nicht mal, wie ich das ausrechnen soll.
Ja, okay. Naja, wie würdest du denn, also 10 mal 7?
Ja, und dann?
Naja, da, aber da weißt du ja das Ergebnis, oder?
Ja, und?
So, dann hast du die erste Zahl, die 70. Und dann machst du noch 6 mal 7.
Ja, aber das... Das sind zwei so unbequeme Zahlen, also das kriege ich nicht hin. Also ich habe es auch wirklich überlegt, wie, ob es einfacher ist, vielleicht 20 mal 7 und dann 4 mal 7 abziehen. Und, aber ich,
das ist aber auch
keine Chance, keine Chance. Also wirklich, ich habe dann sogar nachgerechnet und versucht, würde ich es hinkriegen. Sogar mit der Lösung bin ich auf andere Lösungen gekommen. Also okay. Es ist keine Chance, würde ich 16 mal 7 jemals ausgerechnet kriegen.
Okay, aber warst du das so? Wir hatten nie Mathe zusammen, ne? Ich weiß überhaupt nicht, ob du ein guter Schüler in Mathe warst.
Entsetzlich, ganz schlimm.
Ah, wirklich? Okay.
Ja.
Ja, also diese Grundrechensachen gingen bei mir, aber alles, was abstrakter war, war auch Kämpfen zum überhaupt Bestehen.
Das Einzige, was jetzt geht, ist Prozentrechnung und Wahrscheinlichkeit. Prozentrechnung, weil ich es ab und zu mache in meinem Beruf mit Rechnungen schreiben oder so und Umsatzsteuer und so. Das kriege ich noch so ein bisschen hin. Und Wahrscheinlichkeit ist damit auch so ein bisschen verwandt. Aber irgendwelche Sachen sonst, also ich habe auch überlegt, also ich kann es gar nicht in Worte fassen, also ich konnte mir nie auswendig irgendwelche Zahlen merken, also so wie eben das 1x1 oder so. Bei mir war es immer nachrechnen. So.
Okay.
Also ich muss es immer ausrechnen. Und dann sind eben oft irgendwelche Sachen, wie ich es eben gesagt habe, sind dann so Teilrechnungen. Du hast es auch mit 10 mal 7, ich mit 20 und so weiter und dann eben davon wieder was abziehen oder so. Mhm. Aber bei diesen beiden Zahlen 16 und 7, die sind so unwirtlich.
Wüsstest du denn noch, wie man so schriftlich dividiert und addiert und summiert?
Ja, Addition und Subtraktion wüsste ich, glaube ich, noch. Mhm. Aber Multiplikation nicht mehr, glaube ich.
Okay. Na, dann sind wir doch froh, dass du nicht in diesen Test musstest und dir dann am Ende irgendeine falsche Diagnose gestellt worden wäre, weil du 16 mal 7 nicht weißt.
Ja, und dann, sie haben gar kein Hirn. Ja. Sie sind hirntot.
Schicken wir sie mal gleich in MRT. Bei ihnen fehlt wirklich komplett das Gehirn.
Die Lichter sind an, aber niemand ist zu Hause. Genau.
Genau.
So, jetzt macht Christian noch eine, was steht da, Flickerlichtprovokation. Denn das könnte einen epileptischen Anfall auslösen und er möchte einfach sicher gehen, dass er kein Epileptiker ist. Und beim Rausgehen trifft Christian Tanja, die gern will, dass er mitkommt. Sie hat ja nicht gefrühstückt, aber Christian hat noch Patienten. Deswegen sagt er, bestell mir doch einfach erstmal einen knackigen Salat. Und Nora berichtet, die Laborergebnisse sind jetzt da. Aber wenn sie weiter so darum kämpfen muss, dann ist sie bald reif für die Insel. Julia geht durch Eisenach. Gero fängt sie ab, fragt, warum sie immer verschwindet. Und sie sagt, sie war gerade beim Frauenarzt und erzählt, sie war schon mal schwanger von Heiko. Und der ist auch in Sichtweite. Sie sind gerade in der Nähe dieses Cafés. Und sie hat dieses Baby verloren. Und Gero sagt, erzähl mir das in Ruhe, gehen wir erstmal woanders hin. Christian erzählt dann Herrn Schneider, dass die Blutwerte ohne Befund sind. Das heißt, er hat keine Hirnblutung, keine Epilepsie. Die Enzephalitis können wir noch nicht ausschließen. Aber erstmal kriegt er was gegen Herpesviren. Und Herr Schneider fragt, wenn es nicht das ist, wann dann? Was dann? Und Christian fragt, ja, wie äußern sich denn nochmal diese Schlafprobleme? Und Herr Schneider berichtet, er schläft ein, aber sehr flach und wacht öfter auf und kann dann nicht mehr einschlafen. Und tagsüber ist er nicht richtig fit. Und Christian fragt, ob er dann auch tagsüber einschläft. Und Herr Schneider meint nein, aber Frau Schneider meint, vor dem Fernseher schläft er sofort ein. Woraufhin Herr Schneider meint, ja, aber vor dem Fernseher ist er normal. Und Christian fragt nach kleinen Atemaussetzern nachts. Und Frau Schneider ist nicht dergleichen aufgefallen, aber sie hat im Gegensatz zu ihm einen tiefen Schlaf. Christian vermutet eine Schlafapnoe, Apnoe, wie man das so ausspricht. Mhm. Das würde die Übermüdung und den Sekundenschlaf erklären. Und er würde ihn gerne eine Nacht in eine Schlafklinik oder in ein Schlaflabor schicken. Herr Schneider will das auf keinen Fall, weil er seine Frau nicht allein lassen will. Aber Frau Schneider meint, sie kommt mal eine Nacht allein zurecht. Herr Schneider sieht das anders, aber Frau Schneider sagt, Schluss jetzt, ich kann auf mich aufpassen und wenn du umkippst und stirbst, weil du vor Sorge um mich nicht ins Krankenhaus gehst, dann muss ich das sowieso für den Rest meines Lebens und daraufhin will ich da ein. Später kommt Christian in die Praxisküche und sieht den ausgehängten Zettel mit dem Vorschlag Labor und fragt Hatzfeld, ob er das geschrieben hat und Hatzfeld liest die Pro-Argumente, die da drunter stehen, meint, es ist zwar nicht von ihm, aber klingt sehr vernünftig. Und Christian meint, ja, in der Tat. Mittlerweile ist Tanja in diesem Restaurant und isst zu Mittag und hat diesen Salat für Christian bestellt, aber in der Unschärfe hinter ihr kippt auf einmal Julia Kolberg um und wird von Gero Merz auf den Boden gelegt. Meister Zufall ist wieder am Werk. Denn Tanja ruft darüber, Frau Kolberg? Und Gero soll einen Rettungswagen rufen und als der dann da ist, soll Julia ein wehenhemmendes Medikament bekommen und ruhig atmen. Tanja erzählt, wenn die Gebärmutter sich entspannt, dann lässt auch die Blutung nach. Gero darf nicht mit dem Krankenwagen fahren, nimmt sich ein Taxi. Tanja darf mit dem Krankenwagen. Und dann, als Christian zum Restaurant kommt, ist niemand mehr da.
Ich habe ja kurz überlegt, ob das eigentlich, also die erste Reaktion war natürlich, okay, das ist dieser typische Kleist, in Anführungszeichen, Zufall. In dem Fall finde ich ihn aber fast noch glaubwürdig, weil sie ja im Prinzip die Praxis verlässt und Tanja ja auch nur Mittagspause macht. Also im Prinzip sind sie beide vermutlich der Praxis näher, als dieses Christian geht zum Friseur oder Christian macht einen Ausflug im Wald und da bricht jemand zusammen oder sonst was. Also eigentlich ist das noch einer der glaubwürdigeren Zufälle.
Ich weiß nicht. Also wenn du dir die Zeit überlegst, ich weiß nicht, wann sie da Mittagspause machen, aber sie ist vor dem Beginn der Arbeit gekommen, vor 8. Und ist offenbar 3-4 Stunden immer noch in der Nähe, bevor Tanja dann Mittagspause macht. Und auch wenn man das so erzählt, ja, ich bin dann in der Straße zusammengebrochen, aber glücklicherweise hat meine Frauenärztin genau in dem Café gesessen, vor dem ich zusammengebrochen bin.
Ja.
Naja.
Okay, na gut.
Solche Geschichten hat man schon gehört, also es ist jetzt nicht unmöglich und wahrscheinlich ist er nicht ausgeschlossen, aber es ist schon erstaunlich. Andere Frage, ist Gero Merz eigentlich verwandt mit Inge Merz?
Naja, unwahrscheinlich natürlich, weil er ja aus Berlin kommt, wo ja ein anderer Wind weht. aber wer weiß, was da noch für Überraschungen kommen.
Ich glaube nicht, dass Inge irgendein Kind hatte oder so, ne? Sie.
Nee.
Oder irgendwelche Geschwister. Eher unwahrscheinlich. Aber interessant, dass man einfach mal ihren alten Nachnamen wiederverwendet.
Ja, stimmt. Aber er könnte das Café übernehmen, wenn es... wenn sie noch eins hätte.
Ob wir auch noch mal eine Patientin namens Holstein sehen?
Das wäre mal interessant. Und dann stellt er sich irgendwie Fragen. So wie Johannes hatte doch auch mal das mit so einem kleinen Jungen, dass er...
Ja, das war die Folge mit dem Bauernhof, wo wir Marco Bräutigam interviewt hatten.
Genau. Wer weiß.
Ja. Später in der Klinik sprechen Michael und Christian über Herrn Schneider. Michael kriegt aber einen Pieper-Alarm und muss los. Und weil Tanja ja auch gerade Julia in die Klinik gebracht hat, spricht sie Christian im Flur an. Sie hatte eben einen Notfall, fragt, was er hier macht. Sie muss noch kurz zur Patientin. Wollen wir dann was essen? Und Christian hat Herrn Schneider versprochen, dass er bei ihm bleibt. Und Tanja sagt, verschieben wir es auf morgen. Und Christian lacht so ein bisschen, ja, mal gucken, ob es dann klappt. Vielleicht sollten sie einfach keine Pläne mehr machen, sondern einfach gucken, ach, guck mal, wir haben beide Zeit, lass uns doch jetzt was machen. So, anstatt immer zu sagen, na, wollen wir denn morgen was essen oder nachher oder so. Wenn sie doch merken, es klappt nicht, wenn man sich das vornimmt.
Ja, stimmt. Aber auch hier wieder im Krankenhaus, ne?
Ja.
Also das Krankenhaus...
Ja, eine Einstellung, ne? Also eine kleine, also ich glaube, das könnte ein Tag gewesen sein.
Ja, stimmt.
Also stark reduziert auf jeden Fall.
Ja, und keine langen Gänge mehr, die sind langgelaufen und so, ne?
Julia ist im Krankenbett mit Gero und hat nachgedacht, hat gedacht, wenn sie nicht drüber redet, dann passiert es nicht nochmal und wollte einfach alles vergessen. Und Gero meint, alles wird gut, ganz bestimmt. Tanja kommt herein mit guten Nachrichten. Die Plazenta hat sich nicht weiter gelöst. Es gibt keine Gefahr mehr für sie oder ihr Baby. Sie bleibt jetzt noch 24 Stunden hier unter Beobachtung und dann kommt sie mit dem Krankentransport nach Hause, aber muss sich weiter schonen. Und Julia sagt, ja, wenn es sein muss, dann bleibe ich von jetzt bis zur Geburt im Bett. Gero meint, dafür werde ich sorgen. Julia sagt, da komme ich drauf zurück. Alles wird gut.
Ja, perfekt.
Wo es auch alles gut wird, ist bei Herrn Schneider, der nachts in der Klinik verkabelt am Schlafen ist. Und Michael und Christian schauen seine Live-Werte an. Und Christian erzählt dabei Michael, dass er und Tanja sich ständig verpassen. Michael kennt dieses Gefühl, alles ein bisschen viel, Job, Familie und Beziehung. Währenddessen wird der Schlaf von Herrn Schneider unruhig. Und Michael sagt, REM-Phase, jetzt schon? Und Herr Schneider schreckt auf, wird wach und zieht sich die Kabel ab. Und Christian und Michael gehen rein, fragen, was los ist. Und Herr Schneider sagt, ich kann das nicht, ich breche das ab. Ich war gerade völlig gelähmt und konnte mich nicht mehr bewegen. Und da war jemand im Raum und hat gelacht. Christian sagt, hier ist niemand. Und sagt dann zu Michael, Narkolepsie. Und zu Herrn Schneider, das ist eine Schlafstörung, bei der man Halluzinationen hat und Muskelschwächen. Und Michael ergänzt, es wäre eine Erklärung dafür, warum sie immer wieder zusammenbrechen. Und Christian schlägt vor, lassen Sie uns die Untersuchung zu Ende führen, dann haben wir Gewissheit. Und Herr Schneider legt sich wieder hin. Ich hatte ja irgendwie an Schlafwandeln gedacht hier in dem Moment, aber ja. Tags sind die Schneiders dann bei Michael im Zimmer und Michael erklärt, wir haben mehrere Schlafphasen beobachtet. Immer wieder ist er zu früh in den REM-Schlaf gefallen. Daher ist die Narkolepsie eindeutig, man kann die medikamentös behandeln, er kriegt ein Antidepressivum, damit er nicht mehr wie aus dem Nichts zusammenbricht und wenn der Schlaf-Wachrhythmus geregelter wird, dann wird seine Müdigkeit besser werden. Autofahren darf er nicht mehr, aber Christian meint, das kann ja jetzt ihre bezaubernde Frau für sie erledigen. Und Frau Schneider sagt, ja, ab heute übernehme ich das Steuer und zwar komplett. Dann kann ich auch mal was zurückgeben. Und Herr Schneider ist froh, sie zu haben. Und dann, letzte Szene auch bereits, Christian kommt in die Villa und im Garten ist ein riesiger Frühstückstisch angerichtet, nur für Tanja und ihn. Und Christian fragt, ob die Idee mit dem Labor von ihr war, aber Tanja erklärt, nein, es war Noras Idee, aber sie findet sie auch ziemlich gut. Und Christian stimmt zu, die ist super, sogar Hatzfeld ist begeistert. Und Tanja meint, na, dann suchen wir uns wohl einen Labormediziner. Und die letzten Worte der Folge sind Christian, der sagt, wir sollten öfter zu zweit frühstücken. Und Tanja sagt, das sollten wir. Und wir sehen den Abspann.
Von Folge 102 zwischen den Stühlen. Was ist dein Gefühl zur Folge?
Ja, mein Gefühl ist irgendwie alles okay. So. Also, es sind nette Gaststories. In der Familie passiert jetzt nicht so viel. Also, was sich irgendwie weiterentwickelt, ist so ein bisschen was nach Peewee mit diesem Raum passiert. Und ein bisschen was mit Rosalie. Aber sonst sind es vor allem die Gaststories, die im Vordergrund stehen. Und die waren für mich okay. Und die Folge ist dann auch okay, finde ich. Nichts groß, was wehtut, aber auch nicht groß begeisternd.
Es gab so ein paar Grundfragen bei diesen Gaststories, die ich eigentlich gut finde. Eigentlich sehr interessant. Zum Beispiel die Rollstuhlfahrerin, Frau Schneider, die dann sagt, seit ich im Rollstuhl bin, siehst du nur noch den Rollstuhl und nicht mich. Und dieser schmale Grat zwischen Fürsorge und unnötigem Eingreifen und Übergriffigkeit, Fürsorge und Übergriffigkeit, der ist eigentlich in dieser Szene, kommt er ganz gut so zur Geltung. Und der Konflikt ist ja eigentlich auch ein bisschen größer und universeller. Muss man nicht nur auf den Rollstuhl beziehen, sondern generell finde ich den eigentlich ganz interessant. Genauso finde ich durchaus auch spannend dann das Motiv von einer Person, die schwanger war. Also ist ja auch manchmal so ein Tabuthema, wenn eine Schwangerschaft schiefgegangen ist. Also es gibt ja nicht, also es gibt ja diese, so ein bisschen so einen gesellschaftlichen Konsens. Ja, Schwangerschaft erzählt man erst so ab dem dritten Monat und sowas. Und da hatten wir neulich mal privat im Freundeskreis eine Diskussion, warum das eigentlich notwendig ist, weil man könnte doch eigentlich sozusagen, wäre es nicht schöner, wenn es enttabuisiert ist, dass halt klar ist, ja, okay, da ist das Kind eben, da ist es doch nicht zu der Schwangerschaft gekommen sozusagen. Das ist ja meistens irgendwie so ein Zwischenstadium, wo ich mich da aber auch nicht so gut auskenne. Von daher und sozusagen dieser Umgang damit, das fand ich eigentlich durchaus ganz interessant. Ich fand es halt von der Technik, war halt einfach nichts Neues dabei. Also wir haben halt so ähnliche Stories wie sonst auch. Das ist halt einfach so vorgegeben. Einführung, jemand kippt um, Pärchen, das sich fragt, was los ist, suche ein bisschen nach den Ursachen, ein bisschen Versteckspiel in der Beziehung voneinander, jemand ist einsichtig und am Ende ist irgendwie klar, es geht irgendwie gut aus. Also von der Technik her fand ich es halt nicht so spannend. Und ja, privat ist Lotte ist raus und schon ist es relativ friedlich und dementsprechend weniger aufregend, was gut und schlecht zugleich ist. Aber insgesamt ja, fand ich auch solide. Schön, dass Rosalie, ich hoffe, dass Rosalie noch ein bisschen in den Fokus jetzt kommt mit der ganzen. Weil Michael ist mir ein bisschen egal. Rosalie fände ich jetzt schon spannend.
Und was ich zumindest auch ganz cool fand, war diese Sache, dass Tanja dann allein ins Theater geht. Und das war auch meine allererste Reaktion, als ich hörte, er kann nicht. Warum soll sie jetzt die Karte verfallen lassen? Also.
Ja, voll. Ja.
Noch bevor Lotte es vorschlägt, habe ich gedacht, geh doch allein.
Ja, vollkommen. Kann auch eine sehr schöne Sache sein. Und ist ja dann auch geworden. Das ist vielleicht so der einzige Fehler, wo man echt sagen muss, Premierenparty viermal verpasst, das ist ein bisschen sehr, also das kriegt man irgendwie anders hin. Es kann sich ja durch einen Satz sozusagen, wir hatten schon vier Karten viermal Karten für ein anderes Stück oder irgendwie sowas, das wird es ja auch schon erklären oder sowas.
Ja, dann schauen wir trotzdem, ob wir etwas finden in dieser Folge, was sich für den Dahlmann qualifiziert, den Preis, den wir vergeben für die unlogischste oder dümmste Aktion der Woche, genannt Sushi Lushi Dahlmann. Hast du denn einen in dieser Folge gefunden?
Wo sind wir denn eigentlich hier? Warum, was darf man überhaupt noch in Deutschland sagen?
Boah, jetzt gerade, wo du es anmoderierst mit unlogischste oder dümmste Aktion, darf ich einen zur Disposition stellen und wir entscheiden? Mhm. Weil ich bin am überlegen, ob ich einen Lisa Michael vergebe. Weil irgendwie.
Ein was?
Also für Lisa Michael, für Lisa oder Michael.
Ah, okay.
Ich weiß aber nicht, ob das überheblich ist, weil ich ja wirklich den Hintergrund der Trennung nicht kenne und vielleicht brauchte Lisa das ja auch mit Paris oder sowas. Aber keine Ahnung, irgendwie das Hin und Her für das Kind. Ich finde nicht, dass die das irgendwie so gut machen. Also warum ist denn Lisa auch eine Zeit lang bei der Mutter und dann eine Zeit lang wieder beim Vater? Da kommt sie ja auch irgendwie nie so richtig irgendwo an. Mhm. Irgendwie finde ich das so von der Aufteilung her komisch. Und gäbe es da nicht die Variante, dass eine Person von denen schon irgendwo in der Nähe des anderen ist, dass das Kind, also ich bin immer, aber das ist halt auch, deswegen frage ich mich das, ob das zu überheblich ist, weil ich bin ja jemand, der nicht in der, ich habe kein Kind, so ich weiß nicht wie das dann ist, aber ich denke mir immer, es muss doch für das Kind die maximal beste Lösung gefunden werden, weil die Verantwortung hat man jetzt nun mal. Aber bin ich selber nicht ganz glücklich mit.
Trennung mit Kindern ist, glaube ich, generell schwierig, weil du willst dann vielleicht auch nicht mehr unbedingt so viel mit der anderen Person zu tun haben und dich räumlich gerne trennen. Aber gleichzeitig finde ich es sehr stark als Motiv, dass Rosalie sagt, sie will beide nicht vermissen. Also sie will gerne Zeit mit beiden verbringen, aber die nicht miteinander. Das ist natürlich wirklich ein Kernthema wahrscheinlich bei Trennungen mit Kindern. Gleichzeitig finde ich es natürlich auch fair, wenn Lisa sagt, ey, meine berufliche Chance ist jetzt einfach mal in Paris, wo ich mich jetzt nicht abhängig machen möchte von Michael länger. so, sondern ich bin jetzt getrennt von diesem Mann. Ah, es ist einfach, glaube ich, extrem schwierig mit Kindern irgendwie eine Trennung und deswegen...
Dann ziehe ich den zurück. Kein Dahlmann von mir.
Okay, dann bleibt es frei bei dir. Und ich stimme dir so ein bisschen zu, dass es nicht so die typische Dahlmann-Folge ist, wo alle irgendwie völlig durchdrehen. Aber ich habe trotzdem einen und zwar gebe ich meinen Dahlmann an Tanja.
Oh.
Und zwar, also sie macht die Nacht durch an einem Tag, wo sie am nächsten Tag arbeiten muss.
Ja.
Okay, ist ja ihre eigene Verantwortung. Ihr Dienst scheint ja am nächsten Tag nicht zu leiden darunter. Aber dann von Christian so Verständnis zu erwarten, also als sie denn da so kommt und sagt, kommst du? Mhm. Und er so, hä, wohin? Na, ich habe doch nicht gefrühstückt. So. Ja, aber ich habe hier Patienten.
So, ja. Ach so, ah.
Also, es ist ja nicht seine Schuld, dass er nicht gefrühstückt hat. So. Also, du hast ja die Nacht durchgemacht, dann guck halt, dass du dein Essen kriegst, so, dass du tagsüber funktionierst. Also, das fand ich so ein bisschen selbstzentriert. Mhm. Ist jetzt nicht einer der dramatischsten Sachen, aber in einer Folge mit wenig Dahlmann-Angeboten, würde ich sagen, bietet sich das noch am ehesten an.
Mhm. Okay, ja, kann ich auch nachvollziehen. Es hat so ein bisschen was, selbstzentriert trifft und da wirkt sie auf eine lustige Art so naiv, wie so eigentlich so Schüler, die eigentlich so keinen Bock haben auf Unterricht und jetzt so ein bisschen noch im Kopf sehr mit ihrem eigenen Partyleben beschäftigt sind und sowas. Ne?
Ja. Und natürlich muss man sagen, sie hatten sich zum Mittagessen verabredet, aber sie scheinen ja nicht darüber gesprochen zu haben, wann. Also deswegen ist dann wahrscheinlich sie wieder um 11 Mittagessen und er sagt, ja, ich kann aber noch nicht. Ja. Ich habe doch aber nicht gefrühstückt.
Ja, stimmt, ja.
Naja.
Kann ich verstehen.
Wie gesagt, nicht unbedingt der Stärkste, aber ja. Man muss ja nehmen, was man kriegt.
Ja, rückblickend hätte ich den eigentlich gerne, aber ich habe es vorhin schon so zum Thema gemacht, sonst hätte ich das dem Freund gegeben, der einfach shoppen geht. Aber nee, dann bleibt der Kasten diesmal frei.
Ist ja auch okay. Ja. Nächste Woche schauen wir die Folge 6 der 8. Staffel von Familie Dr. Kleist. Und sie trägt einen Titel, den wir uns auch manchmal selber geben. Diese Folge heißt Unerträglich.
Richtig.
Und handelt von folgendem. Vincent Wollny hat Stress mit seiner Freundin, dem bevorstehenden Examen und mit seinem Körper, der ihn mit Krämpfen und anderen Empfindungsstörungen plagt. Sein Mittel dagegen ist Kiffen, was seiner Freundin Kira gar nicht gefällt. Kurzerhand wirft sie Vincent raus.
Wo kommt jetzt der Arzt ins Spiel? Fragezeichen.
Tja, vielleicht wird Vincent in der Villa einziehen.
Hm, ja, kann da zusammen mit Lotte kiffen und
stimmt.
Sie raucht Wasserpfeife.
Und über medizinische, wie heißt es hier, wasserlöslich gefilterte Anteile im, ja, im genau. Shisha-Rauch schwadronieren.
Genau.
Oder Vincent wird der neue Labormitarbeiter.
Ah, ja, stimmt. Und baut überall noch ein bisschen Gras mit rein. Das ist sehr viel THC im Blut. Sehr viel. Habe ich ein bisschen noch.
Seltsam. Jede Blutprobe ist mit THC, die wir auswerten. Ja.
So wie es doch auch mal irgendwie einen Kriminalfall gab, wo eine Person an ganz verschiedenen und wirklich vollkommen nicht zusammenhängenden Morden beteiligt war. Und später hat man festgestellt, dass das einfach eine sehr schlampig arbeitende von dieser kriminaltechnischen Untersuchung war, die oft ihre eigenen Fingerabdrücke da irgendwie auch mit hinterlassen hat. Und dann, da gibt es irgendwie so eine bekannte Kriminalstory.
Ja, es klingelt irgendwie, ja, ja. So, und wir haben noch eine Quizfrage, oder?
Ja, klar haben wir die, klar. Geht 17 mal 18, nein. und zwar ist die Frage diesmal, es gibt eine Person aus dem Hauptcast, die im Folgen als Folgentitel vorkommt, die mal benannt wird. Wer? Ja.
Peewees Heimkehr.
Perfekt, super. Und auch diese Frage von dir locker geklärt. Ich muss anziehen vom Level.
Ja.
2-0 will ich.
Ja, es ist ja auch, was heißt zu 0? Also,
ja, wenn
falsch ist dann zu 1.
Ja, genau, das ist dann Punkt für mich.
Ah, okay. Ah, verstehe. Okay. Gut, dann werden wir sehen, wie es nächste Woche aussieht mit der Quizfrage. Und steht irgendwas an bei dir in den nächsten Tagen?
Nein. Nein, nichts Besonderes und nee, lediglich wie eigentlich immer Vorfreude auf die neue Aufnahme.
Okay, ja, man beendet die Folge und das Einzige, was dann ansteht, ist die nächste Folge. Das ist sehr sympathisch, finde ich sehr gut.
Ich hoffe, dass es unseren Hörerinnen und Hörern genauso geht.
Ansonsten gibt es ja, wie gesagt, noch einen anderen Podcast, den man hören kann.
Ja, genau. Und ansonsten kann man ja unser Zeug alles zweimal hören.
Genau.
Und noch öfter. Nein, nichts groß Besonderes.
Man kann uns aber erreichen unter verstaubtundaltbacken@gmail.com. Ich glaube, wir sollten noch öfter darauf hinweisen. Manchmal vergessen wir es. Eigentlich vergessen wir es meistens.
Ja.
Und man kann auch unseren Schwester-Podcast hören, Ein Tor zu allen Zeiten, wo wir über unsere Erfahrungen in Fußballstadien sprechen. Ich glaube, da kommt eine neue Folge am 1. Februar, also übermorgen.
Ja. Oh, okay. Ich glaube, da stehe ich unter Druck.
Ja, da haben wir auch Quiz, genau, da haben wir auch Quiz-Situationen, ja. Also, wer mehr Lust hat auf Quiz-Fragen und wie ich sie locker flockig beantworte, der kann da auch gerne reinhören. Gut.
Macht's. Na dann, gut.
Bis Pass übermorgen oder in genau. 7 Tagen.
Tschüss, ciao, ciao. Das hat auch so richtig was von so einem, wie so einem Unternehmen, ne? Die einen sehe ich ja nachher noch in der Besprechung und für die anderen dann genau erst wieder nach der Weihnachtszeit. So.